Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Bevor wir heute tief in unsere ausführliche Analyse einsteigen, müssen wir direkt eine Sache ganz unmissverständlich klären.
Richtig, ein ganz wichtiger Disclaimer direkt am Anfang.
Genau, wir reden heute über Politik, über Regierungsentscheidungen und auch über dicke Militärverträge. Aber wir nehmen hier absolut keine politische Seite ein.
Null.
Wir äußern hier keine persönlichen Meinungen. Unser Ziel ist es wirklich ausschließlich, dir die aktuellen und unfassbar relevanten Nachrichten aus dem KI-Sektor objektiv abzubilden.
Wir wollen quasi die technologischen Mechanismen dahinter erklären, ganz nüchtern.
Exakt. Denn künstliche Intelligenz verlässt gerade den reinen Textchat. Also diese Phase, wo wir uns Gedichte schreiben oder Code debuggen lassen, die ist vorbei. KI betritt jetzt die Bühne der nationalen Sicherheit.
Und der globalen Militärstrategie. Das ist ein massiver Paradigmenwechsel.
Absolut. Und das Lernziel für dich heute ist, dass du am Ende dieser Folge genau verstehst, warum die KI-Industrie gerade in zwei völlig unterschiedliche ethische Lager zerbricht.
Und wir schauen uns an, wie die großen Tech-Konzerne mit so Themen wie Militär und Überwachung umgehen.
Ja, und warum das Ganze zu einer gigantischen Protestwelle, also der sogenannten Cancel-Bewegung, bei den Nutzern geführt hat.
Eine echte Revolte im Grunde.
So kann man das sagen. Also lass uns das mal Schritt für Schritt aufdröseln. Fangen wir mit dem ersten Dominostein an.
Mhm.
Es gibt da dieses eine führende KI-Unternehmen. Die sind bekannt für das Modell Claude. Und die haben sich vor kurzem extrem öffentlich gegen zwei Dinge gestellt.
Genau, und zwar sehr kategorisch.
Richtig. Sie verbieten den Einsatz ihrer KI für autonome Waffen und das ist der zweite wichtige Punkt, für die Massenüberwachung von US-Bürgern.
Was erstmal nach einer sehr nachvollziehbaren ethischen Haltung klingt.
Ja, aber die Konsequenzen waren heftig. Kannst du uns da mal abholen?
Also die Konsequenz war, dass dieses Unternehmen von der aktuellen US-Regierung ganz offiziell als Risiko für die Lieferkette eingestuft wurde.
Als Supply Chain Risk?
Genau. Und das ist ein wahnsinnig interessanter juristischer Hebel. Normalerweise nutzt man dieses Label für Hardwarehersteller aus dem feindlichen Ausland.
Also damit keine Spionagechips in Regierungsrechnern landen.
Ganz genau. Dass man es jetzt auf ein heimisches Softwareunternehmen anwendet, das zeigt einfach, wie hart dieser Konflikt geführt wird. Es kam zu einem zwangsweisen Ausschluss aus allen Regierungsbehörden.
Krass, aber warum genau? Also was war der Knackpunkt bei den Verhandlungen?
Der Kern des Ganzen ist Kontrolle. Das Unternehmen hinter Claude wollte die direkte architektonische Kontrolle darüber behalten, wie ihre Technologie genutzt wird.
Mhm.
Sie wollten sich nicht einfach auf irgendwelche vagen gesetzlichen Rahmenbedingungen verlassen, sondern sie wollten das auditieren können. Sie wollten wissen, wo ihre Datenpipelines enden.
Und das wollte die Regierung natürlich nicht zulassen.
Richtig. Die Regierung verlangt absolute Souveränität über die Software, die sie einkauft. Ohne dass da ständig Entwickler aus dem Silicon Valley über die Schulter schauen.
Okay, das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, das sich quasi selbst aus dem lukrativsten Markt der Welt ausschließt.
Ja, und wo ein Vakuum entsteht?
Da springt sofort jemand anderes ein.
Exakt.
Und in diesem Fall war das der große Konkurrent, das Unternehmen hinter ChatGPT.
Mhm.
Deren CEO sprang quasi im nächsten Moment ein und hat einen massiven Deal mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen. In den Dokumenten wird das ja teilweise historisch als US-Kriegsministerium bezeichnet.
The Department of War, ja. Und die Kommunikation rund um diesen Deal, das war ein ziemlicher Spagat.
Ein rhetorischer Drahtseilakt, würde ich sagen. Der CEO behauptet öffentlich, die Regierung werde diese ethischen roten Linien respektieren. Also keine autonomen Waffen, keine Massenüberwachung.
Aber, und da wird es spannend, fast zeitgleich haben Regierungsbeamte erklärt, dass die KI für, Zitat, alle rechtmäßigen Mittel eingesetzt werde.
Und da ist der Widerspruch. Wie passt das zusammen?
Das ist eine rechtliche Grauzone, die man nur versteht, wenn man sich anschaut, was rechtmäßig im Kontext von US-Geheimdiensten überhaupt bedeutet.
Okay, hol uns da mal ab.
Wir müssen da auf bestimmte Aspekte des Patriot Acts schauen, der ja nach 9/11 eingeführt wurde. Unter bestimmten Bedingungen ist Massenüberwachung da absolut legal.
Solange das Ziel keine US-Bürger sind, richtig?
Genau. Die Überwachung von Nicht-US-Bürgern im Ausland ist der primäre Zweck. Aber, und das ist der entscheidende Hebel, das legitimiert indirekt auch das massenhafte Sammeln von Daten von US-Bürgern.
Weil die Systeme das beiläufig miterfassen.
Richtig. Das nennt man Incidental Collection. Wenn du als US-Bürger mit jemandem im Ausland kommunizierst oder deine Daten über denselben Serverknoten laufen, dann bist du mit in diesem gigantischen Datenheuhaufen.
Und jetzt kommt die KI ins Spiel.
Genau. Wenn ein Geheimdienst jetzt diese KI nutzt, um durch Retrieval Augmented Generation, also RAG, Muster in diesem globalen Kommunikationsstrom zu finden,
dann durchsucht die KI den kompletten Heuhaufen.
Und analysiert dabei eben auch die Daten von Millionen unschuldiger Bürger. Die Regierung sagt, sie setzt die KI rechtmäßig ein, weil diese Incidental Collection juristisch abgedeckt ist.
Ah, okay. Der CEO kann also behaupten, er erlaube keine gezielte Massenüberwachung von US-Bürgern?
Während das Modell technisch genau das tut. Es durchleuchtet diese riesigen Datenmassen.
Das ist Wahnsinn. Und genau diese Diskrepanz, die hat ja bei den Nutzern für einen massiven Aufschrei gesorgt.
Einen echten Backlash, ja.
Ich habe mir das auf Reddit angeschaut. Da ist diese Cancel-Bewegung richtig viral gegangen. Die Leute kündigen ihre Premium-Abonnements, teilweise nach Jahren.
Und sie posten die Screenshots davon.
Genau. Und die Kommentare darunter sind extrem deutlich. Die Nutzer kritisieren, dass sie im Grunde unwissentlich eine Kriegsmaschine trainieren.
Das ist ein völliger Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung. Bisher dachte der Nutzer, er bezahlt seine $20 im Monat für einen schlauen Assistenten, der ihm E-Mails schreibt.
Und jetzt merkt er, Moment mal, meine Prompts, mein Geld, meine Daten, das fließt alles in ein System, das militärisch genutzt wird.
Genau, die Leute realisieren diesen Dual-Use-Charakter. Dieselben neuronalen Gewichtungen, die heute deinen Programmiercode verbessern, können morgen genutzt werden, um Zielkoordinaten auszuwerten.
Und das hat handfeste wirtschaftliche Konsequenzen. Also die Marktdynamik hat sich massiv verschoben.
Das sieht man deutlich an den App-Charts.
Ja, als direkte Folge dieser Proteste hat Claude den bisherigen Platzhirsch, also ChatGPT, tatsächlich überholt. Claude ist jetzt die Nummer 1 App auf iOS, auf Android und auch verfügbar für Windows 11.
Die Konsumenten stimmen da wirklich mit den Füßen ab.
Sie migrieren zu dem Anbieter, der sich gegen diesen Militärdeal gestellt hat. Aber wir müssen das auch finanziell einordnen, oder? Es geht hier um absurde Summen.
Um unvorstellbare Summen. Das Unternehmen hinter ChatGPT hat gerade eine Bewertung von $730 Milliarden erreicht.
730 Milliarden? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und da stecken Giganten drin. Amazon, Softbank, Nvidia. Wenn du so viel Geld einsammelst, dann verändern sich die Spielregeln.
Du kannst so eine Bewertung nicht mit ein paar Endkundenabos für $20 rechtfertigen.
Unmöglich. Ab einer bestimmten Größe wird der Staat einfach zum unausweichlichen Kunden. Verteidigungshaushalte sind die größten Töpfe, die es gibt.
Das erklärt natürlich den immensen Druck auf diese Firmen. Aber wie sieht es denn beim Rest der Tech-Branche aus? Sind die alle so drauf?
Es zieht sich ziemlich konsistent durch. Lass uns die großen Player mal durchgehen. Ein großer Suchmaschinenkonzern hatte zum Beispiel bis letztes Jahr noch ein explizites internes Verbot für solche Militärtechnologien.
Und das haben Sie gestrichen?
Komplett gestrichen. Wahrscheinlich in direkter Voraussicht auf kommende Regierungsaufträge.
Krass. Und was ist mit dem bekannten Software-Riesen?
Sie fahren eine Art Human-in-the-Loop-Strategie. Sie erlauben KI für autonome Waffen und militärische Zwecke, aber nur unter einer Bedingung.
Dass ein Mensch den Abzug drückt.
Den Soldaten abgewälzt, der den Knopf drückt.
Okay, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, ob das überhaupt realistisch ist. Aber was ist mit den anderen? Dem großen Online-Händler zum Beispiel.
Die haben nur sehr vage Richtlinien. Da ist meistens nur die Rede von einer verantwortungsvollen Nutzung ihrer Cloud- und KI-Dienste.
Sehr dehnbar.
Und dann gibt es noch Firmen wie einen großen Social-Media-Konzern und diese bekannte Datenanalysefirma Palantir. Die suchen aktiv und völlig ungeniert nach diesen Militärverträgen. Für die ist das ein zentraler Teil des Geschäftsmodells.
Der Geist ist also quasi aus der Flasche. Wir steuern da auf eine Zukunft zu, in der diese Modelle massiv im Sicherheitssektor hängen?
Ja, und da müssen wir genau hinschauen. Denn diese KIs sind zwar exzellent darin, menschlichen Text zu imitieren, aber sie scheitern oft an der simpelsten Logik.
Stimmt, manchmal können sie nicht mal logische Rätsel lösen, die ein Schulkind sofort versteht.
Genau, und das bringt uns zu einer extrem wichtigen didaktischen Frage an dich als Hörer. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, wenn fehleranfällige Systeme, die regelmäßig halluzinieren, bald bei Fragen der nationalen Sicherheit eingesetzt werden?
Oh, das ist ein beängstigender Gedanke. Erklär das mal genauer.
Ein Sprachmodell hat kein eingebautes Weltbild. Es rechnet einfach mit Wahrscheinlichkeiten von Wörtern. Es berechnet Vektoren in einem hochdimensionalen Raum.
Es rät quasi das nächste Wort?
Auf einem sehr hohen Niveau, ja. Wenn jetzt in den Trainingsdaten das Konzept Gefahr oder Terrorist statistisch nah an einem bestimmten unschuldigen Metadatenmuster liegt, sie halluziniert. Aber sie präsentiert diese falsche Information mit absoluter sprachlicher Überzeugung.
Und wenn ich mir jetzt diese Human-in-the-Loop-Sache anschaue, wenn eine KI tausende Datenpunkte in Millisekunden auswertet und dem Soldaten auf dem Bildschirm sagt, das ist ein Ziel.
Dann hat der Mensch gar keine kognitive Kapazität mehr, das in der Kürze der Zeit zu überprüfen. Er wird zum reinen Bestätigungsknopf. Er muss der Maschine vertrauen.
Und wenn die Maschine halluziniert, haben wir ein massives Problem. Im E-Commerce kriegst du dann halt einen falschen Pullover vorgeschlagen.
Aber in der nationalen Sicherheit kostet so eine Halluzination potenziell Menschenleben. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen klassischer deterministischer Programmierung und diesen probabilistischen Modellen.
Wahnsinn. Lass uns das mal zusammenfassen. Wir haben jetzt wirklich viele Facetten beleuchtet.
Gern. Die zentralen Erkenntnisse sind eigentlich klar. Die KI-Branche steht an einem massiven Scheideweg. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die ethische Kontrolle behalten wollen und dafür auch auf Geld verzichten.
Und auf der anderen Seite die Auslagerung dieser ethischen Entscheidungen an die Regierungen und deren Gesetze.
Genau. Die Auslegung dessen, was rechtmäßig ist, das ist das neue Schlachtfeld. Die Konzerne verstecken sich teilweise hinter juristischen Grauzonen, um diese Milliardenverträge zu rechtfertigen.
Und das ist der Punkt, wo wir das Ganze direkt mit deinem Alltag verbinden müssen. Denn das ist nicht nur abstrakte Politik.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um die Frage, wessen Technologie du nutzt, wem du deine Daten gibst, welches Ökosystem und welche Art von Zukunft du mit deinen monatlichen Abogebühren eigentlich finanzierst.
Die Nutzer haben Macht, das zeigt dieser plötzliche Aufstieg von Cloth auf Platz 1 der App-Charts.
Absolut. Bevor wir uns verabschieden, hast du noch einen Gedanken für uns, den wir vielleicht so ein bisschen mit in den Tag nehmen können?
Ja. Wenn große Tech-CEOs sich heute blind darauf verlassen, dass Regierungen ihre enorm mächtige Technologie nur für gute Zwecke einsetzen, dann müssen wir uns fragen, lehrt uns die Geschichte, dass diese Hoffnung berechtigt ist? Oder ist das pure Naivität im Angesicht historischer Machtausweitungen unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit?
Ein starker, provokanter Gedanke zum Schluss. Ist es Naivität oder einfach eiskaltes Kalkül, um die Verantwortung abzugeben? Darüber kann man definitiv länger nachdenken.
Definitiv.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Schön, dass du uns zugehört hast.
Danke auch von mir.
Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen und die Zusammenhänge jetzt noch besser verstehen. Bleib kritisch und wir würden uns extrem freuen, dich auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder begrüßen zu dürfen, um gemeinsam weiterzulernen. Bis dann.
Macht's gut.